Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Sie engagieren sich freiwillig und erfahren doch nur selten Anerkennung. Polen, die sich für die Integration von Geflüchteten engagieren. Eine von ihnen ist die Studentin Kamila aus Lublin.
Ich mag diesen Ort, weil wir alle, Aktivisten, städtische Angestellte, die Geflüchteten, ihn so geschaffen haben. Ich bereue keinen Moment hier. Wenn wir in unserem direkten Umfeld etwas Gutes bewirken, wird die Welt zu einem besseren Ort. Daran glaube ich. Ich bin jung und eine Idealistin. Vielleicht lehrt mich das Leben später eines Besseren. Ich hoffe aber nicht.
In Polen gibt es Flüchtlinge aus der Ukraine und es gibt die anderen Geflüchteten, um es mal so zu formulieren. Nach aktuellen Regierungsangaben leben derzeit 1,3 Millionen Ukrainer in Polen. Sie haben als Kriegsflüchtlinge einen Sonderstatus und müssen keinen Asylantrag stellen. Und es gibt rund 12.000 Menschen, die einen Asylantrag gestellt haben. Die größte Gruppe kommt aus dem Nachbarland Belarus. Ich bin Margarete Wohlan, hallo. Und in der Geschichte, die Sie gleich hören werden, geht es um polnische Flüchtlingshelferinnen, die sich um all diese Menschen kümmern. Es geht um ihre Arbeit, die sie an die Belastungsgrenze bringt, und darum, wie ihre Arbeit von der Gesellschaft gesehen wird. Peter Sawicki, unser Korrespondent in Warschau, hat sich zwei solche Bürgerinitiativen näher angeschaut. Und er beginnt mit der, die sich für Flüchtlinge aus der Ukraine engagiert.
Kamila führt durch etwas verwaiste Flure, vorbei an breiten Fenstern, die viel Licht in das Gebäude lassen. Sie biegt in einen kleinen Raum. Drei Frauen sitzen auf Klappstühlen. Vor ihnen schleudert die Waschmaschine. Einige Meter weiter steht die Tür zu einer Sporthalle offen. Drin reihen sich Feldbetten aneinander. Fast alle mit Bettwäsche bezogen. Auf manchen liegen Menschen und ruhen sich aus. Vor einer Sprossenwand in einer Ecke spielen Kleinkinder mit Holzspielzeug. Um sie herum liegen riesige Plüschtiere. Es ist ein ruhiger Septembertag in dieser Sammelunterkunft für ukrainische Geflüchtete nahe der Altstadt von Lublin. Sechs solcher Unterkünfte gibt es in der Großstadt im Osten Polens derzeit. Auch mehr als ein halbes Jahr nach Beginn der russischen Invasion wohnen hier Frauen und Kinder aus der Ukraine. Kamila unterstützt sie als Freiwillige in deren Alltag, der sich oft in der Sporthalle abspielt, wie sie erzählt.
Die Halle ist Schlafsaal und Aufenthaltsraum in einem. Die Bedingungen sind, wie sie sind, aber es ist nicht so schlecht. Die Unterkunft hat 60 Betten, sie ist eher klein. In anderen Quartieren in Lublin gibt es 300 Betten. Da war es schwer, die Nachtruhe einzuhalten, weil immer mal wieder ein kleines Kind aufgewacht ist. In diesem Sinne ist es hier besser.
Lebhaft erzählt die Studentin und angehende Sozialarbeiterin über ihre Erfahrungen in der Unterkunft. Das Gebäude gehört der Stadt Lublin. Ein ansässiger Sportverein hat die Halle Geflüchteten überlassen. Es gibt Gemeinschaftsduschen und Toiletten. Dreimal am Tag werden Mahlzeiten serviert. Die meisten Kinder sind tagsüber in einer polnischen Schule oder nehmen online am Unterricht in der Ukraine teil. Bei der begrenzten Privatsphäre, so Helferin Kamila, sei Achtsamkeit besonders wichtig.
Man muss sich das hier wie eine kleine Wohnsiedlung vorstellen, mit allen typischen Alltagsthemen. Unsere Aufgabe ist es auch, die Menschen zu ermuntern, rücksichtsvoll zu sein. Wenn sich ältere Personen tagsüber ausruhen müssen, reicht es, eine jüngere Frau mit kleineren Kindern sanft hinzuweisen, dass die Kinder auch draußen spielen könnten. Das funktioniert.
Kamila ist eng mit der Sammelunterkunft verbunden. Mehrere Monate hat sie mit den Geflüchteten gelebt und in einem Büroraum übernachtet. Zu vielen hat sie ein vertrautes Verhältnis aufgebaut und Schicksale miterlebt.
Besonders herausfordernd war es, als eine ältere Ukrainerin einen Videoanruf bekam. Es waren russische Soldaten. Sie zeigten ihr ihren Sohn, den sie an der Front aufgegriffen hatten. Und wie er in einer Blutlache lag, das werde ich nie vergessen. Das Weinen der Frau war derartig markerschütternd, dass sich das in Worten gar nicht beschreiben lässt.
Die Frau sei ins Krankenhaus gebracht und psychologisch versorgt worden. Heute gehe es ihr besser. Sie habe lernen müssen, so Camila nachdenklich, dass Hingabe für eine gute Sache auch Grenzen habe. Nach Monaten fast pausenloser Tätigkeit in der Unterkunft sei sie entkräftet gewesen. Deshalb sei sie wieder in die eigene Wohnung gezogen, auch um sich selbst zu schützen.
Was ich gemacht habe, war ungesund. Ich habe mein Studium und soziale Kontakte vernachlässigt. Mein jüngerer Bruder, meine Eltern und Großeltern haben mich zwar sehr unterstützt, sich aber auch Sorgen um mich gemacht. Um anderen zu helfen, muss man empathisch, aber auch durchsetzungsfähig sein. Auch mal sagen, nein, heute muss ich nach Hause fahren.
Die Initiative, für die sich Studentin Camila engagiert, trifft sich jeden Donnerstagnachmittag. Entspannt, aber ernst, diskutiert eine Gruppe von etwa 25 Frauen und Männern. Die meisten sitzen mit ausgestreckten Beinen auf dem grauen Teppichboden, einige wenige auf Stühlen. Es geht um einzelne Probleme bei der medizinischen Versorgung von ukrainischen Frauen und anstehende Veranstaltungen. Das Komitee zur Hilfe für die Ukraine ist seit dem ersten Tag der russischen Attacke auf die Ukraine tätig. Es ist ein Zusammenschluss lokaler Gruppen, die schon zuvor zum Beispiel in der Flüchtlingshilfe aktiv waren. Etwa 80 Personen sind derzeit im Komitee angestellt, darunter Agnieszka Tracz. Sie hat ihren eigenen Umgang damit gefunden.
Od marca nie oglądam wiadomości.
Seit März schaue ich keine Nachrichten mehr. Ich könnte sonst nicht arbeiten. Unsere Freiwilligen sollten sich unbedingt zu Hause ausschlafen. Sie sollten Zeit haben, Freunde und Familie zu treffen, ins Schwimmbad zu gehen. Darauf muss auch ich achten. Viele sind noch jung. Ich könnte ihre Mutter sein und ein wenig sehe ich mich so.
Das Lubliner Komitee erledigt eine Reihe von Aufgaben. Aktuell sind vor allem polnische Sprachkurse und Hilfe bei der Arbeitssuche gefragt. Dass dies gerade in Lublin geschieht, sei kein Zufall, meint Anna Dombrowska. Sie ist Sprecherin des Komitees zur Hilfe für die Ukraine, außerdem Vorsitzende des Vereins Homo Faber. Dieser habe, so Dombrowska, wichtige Erfahrungen in die Ukraine-Initiative einbringen können.
To, żeby mógł powstać taki komitet.
Homo Faber ist im Bereich Integration seit 2008 tätig. Damals haben wir untersucht, wie sich ausländische Studierende hier fühlen. Seitdem war eines unserer Ziele, das Bewusstsein in der Stadt zu verändern. Zu zeigen, dass Lublin internationaler wird und dass diese Personen andere Bedürfnisse haben werden.
Die Stadt Lublin habe diese Arbeit unterstützt. So sei über Jahre gegenseitiges Vertrauen entstanden. Das komme der jetzigen Hilfe für ukrainische Geflohene zugute. Im Gegensatz dazu vermisst Anna Dombrowska bis heute echte Unterstützung der polnischen Regierung.
Der Staat ist nicht da. Es gibt zwar das Gesetz zur rechtlichen Gleichstellung ukrainischer Personen. Ich erwarte aber mehr. In den ersten Wochen haben wir nonstop gearbeitet. Und die Herren Premier und Präsident spenden uns vor allem Beifall. Sie sollten uns aber konkret unterstützen. Was vor allem fehlt, ist ein langfristiger Plan.
Etwa wie die gesellschaftliche Integration politisch organisiert werden soll, schiebt Anna Dombrowska nach. Neben Initiativen wie dem Komitee zur Hilfe für die Ukraine in Lublin haben sich landesweit auch zahlreiche Privatpersonen engagiert. Viele haben an Grenzübergängen Essen und Trinken serviert, andere ganze Familien zu Hause aufgenommen. Für die Solidarität mit der Ukraine hat Polen weltweit viel Lob erhalten. Das Thema hat das politisch polarisierte Land sogar in Teilen geeint, meinen manche Beobachter. Helferin Agnieszka Tracz erklärt sich das so.
Polen ist eine merkwürdige Nation. Wir können uns ohne Grund zanken. Wahrscheinlich werden wir es auch wieder tun, wenn sich die Lage wieder beruhigt hat. Wenn aber Not herrscht, so wie jetzt, können wir plötzlich alle Differenzen über Bord werfen und gemeinsam handeln.
2015 hatte es die PiS-Regierung noch abgelehnt, Flüchtlinge aus Syrien aufzunehmen. Aktivistin Anna Dombrowska betrachtet die Unterstützung von Ukrainerinnen deshalb eher differenziert, zumal sie erste Risse in der Hilfsbereitschaft zu erkennen glaubt.
Die gesellschaftliche Antwort auf die Flucht aus der Ukraine ist etwas Ermutigendes. Gleichwohl ist dies für mich kein Massenphänomen, auch wenn es oft so dargestellt wird. Viele Menschen sind jetzt müde. Es gibt auch viel Sorge vor der nahen Zukunft, dem Winter. Das wundert mich nicht. Das könnte aber dazu führen, dass die Sympathie für die Ukrainer insgesamt nachlässt.
Dafür sei auch die Regierung verantwortlich. Dombrovskaja wirft ihr vor, Debatten über Flucht, Migration und Integration seit ihrem Wahlsieg 2015 nachhaltig vergiftet zu haben. Beigetragen habe dazu auch die Tatsache, wie die Regierung mit der humanitären Krise an der Grenze zu Belarus vor etwa einem Jahr umgegangen sei.
2015 hat PiS in einem hasserfüllten Wahlwerbespot erklärt, dass Fremde uns unser Polen wegnehmen wollen. Dieses Narrativ ist bis heute präsent. Was erzählt man den Menschen über Ankommende an der Grenze? Mit Blick auf die Grenze zu Belarus spricht man über einen Ansturm von Männern auf Polen, was falsch ist. Die Frauen aus der Ukraine sind wiederum unsere Gäste. In keinem der Fälle verwendet die Regierung aber den Begriff Flüchtlinge. Eine Paranoia.
Paranoia. Wer genaueres über die Lage an Polens Grenze zu Belarus schildern kann, ist Kalina Czwarnuk. Sie ist Vorstandsmitglied von Fundacja Ocalenie, auf Deutsch in etwa Stiftung Rettung, die in Warschau ihren Hauptsitz hat. Krankheitsbedingt ist Czwarnuk nur digital erreichbar. Erst vor wenigen Tagen war sie wieder in der Grenzregion mit ihren dichten Wäldern unterwegs und berichtet Folgendes.
Wir registrieren dort wieder mehr Personen. Sie erzählen uns von Gewalt durch Grenzschützer. Oft sind sie zwischen den Zäunen in Belarus und der Mauer auf polnischer Seite gefangen. Das erinnert uns stark an den Herbst vergangenen Jahres. Viele sind in einem schlechten körperlichen Zustand. Vor allem nachts steigt wieder das Risiko, stark zu frieren.
Vor etwa einem Jahr eskalierte in der polnisch-belarussischen Grenzregion die Lage. Tausende Menschen, oft aus dem Nahen Osten und Afrika, versuchten, die Grenze zu Polen zu überqueren. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenka wurde beschuldigt, sie dorthin geschleust zu haben. Polen ließ sie aber nicht ins Land. Das regierungsnahe öffentliche Fernsehen in Warschau sprach dramatisierend von einer Invasion. Wer es trotzdem hinüberschaffte, musste fürchten, vom polnischen Grenzschutz zurück nach Belarus geschickt zu werden, ohne einen Asylantrag stellen zu können. Sogenannte Pushbacks, die in der EU illegal sind. Polens Regierung hat die Grenze zu Belarus danach mit einer Mauer befestigt, was Menschen aber nicht von der Flucht abhält, wie Kalina Czwarnuk betont. Fundacja Ocalenie versucht seit Beginn der Krise, humanitäre Hilfe für Geflüchtete zu leisten, die in den Wäldern nahe der Grenze stranden. Die Organisation hat ein Basislager an einem geheimen Ort. Alle drei Tage wechseln sich Teams ab. Dabei hatte Ocalenie, so Czwarnuk, bei der Gründung im Jahr 2000 eigentlich einen anderen Auftrag im Blick.
Ocalenie działa od 2000 roku i jest organizacją, która się zajmuje.
Bis vor einem Jahr haben wir vor allem zugewanderte Menschen bei ihrer Integration in Polen unterstützt. Zur humanitären Arbeit hat uns quasi die Regierung gezwungen. Und ihr Umgang mit Menschen, die die Grenze aus Belarus überqueren. Unsere Aufgabe ist aber auch eine Überwachung der dortigen Menschenrechtslage. Und tatsächlich gibt es nach wie vor Pushbacks.
Um dies zu verhindern, schafft es Ocalenie nach eigenen Angaben immer wieder, einstweiligen Rechtsschutz für Geflüchtete zu erwirken, damit diese regulär einen Asylantrag stellen können. Sofern dieser erfolgreich ist, fällt Menschen aus Syrien oder Afghanistan eine solide Integration in Polen nach wie vor schwerer als Geflüchteten aus der Ukraine, beobachtet Kalina Czwarnuk. Eine Mehrheit der polnischen Bevölkerung hatte den Bau der Grenzmauer nahe Belarus befürwortet. Aber dank der Hilfe für die Ukraine gäbe es eine wachsende gesellschaftliche Bereitschaft, meint Aktivistin Czwarnuk, der anderen humanitären Krise an Polens Grenze zu Belarus größere Beachtung zu schenken.
Viele, die vorher gegen die Aufnahme der Menschen an der belarussischen Grenze waren, denken jetzt anders. Sie sehen, dass durch die Aufnahme von mehr als 1 Million Ukrainern nichts Schlimmes passiert ist. Immer öfter hören wir, wenn es um die Hilfe für Ukrainer geht, aber warum nur für sie? Was ist mit den anderen?
A co z tamtymi?
Das gelte gleichwohl nicht für die Peace-Regierung, schränkt Kalina Czwarnuk ein und erhebt schwere Vorwürfe gegen sie. Leider seien Organisationen wie Fundacja Ocalenie nur begrenzt in der Lage, politische Entscheidungen zu beeinflussen, erklärt sie.
Die polnische Regierung handelt rassistisch. Ob sich die humanitäre Lage an der Grenze zu Belarus verbessert, hängt einzig von ihrem politischen Willen ab. Ob sie aufhören will, Gewalt anzuwenden, Gesetze zu brechen und Menschenrechte zu missachten. Wir als Organisation können zwar einzelnen Personen helfen, die Situation an sich können wir aber nicht ändern.
In der Sammelunterkunft nahe der Altstadt in Lublin im Osten Polens geht der Rundgang mit Helferin Kamila zu Ende. Vor dem Gebäude nutzen Ukrainerinnen das sonnige Wetter und trocknen ihre Wäsche im Freien. Kamila plaudert mit ihnen ein wenig. Die Tätigkeit in der Unterkunft erfülle sie, sagt die Studentin. Sie ist überzeugt, dadurch einen fundierten gesellschaftlichen Beitrag leisten und langfristig Veränderungen bewirken zu können.
Ich mag diesen Ort, weil wir alle, Aktivisten, städtische Angestellte, die Geflüchteten, ihn so geschaffen haben. Ich bereue keinen Moment hier. Wenn wir in unserem direkten Umfeld etwas Gutes bewirken, wird die Welt zu einem besseren Ort. Daran glaube ich. Ich bin jung und eine Idealistin. Vielleicht lehrt mich das Leben später eines Besseren. Ich hoffe aber nicht.
Ich hoffe das ehrlich gesagt auch nicht. Und doch klingen die Worte in mir nach, die Kalina Czwarnuk von der Fundacja Ocalenie im Beitrag gesagt hat. Wir können zwar einzelnen Personen helfen, die Situation an sich können wir aber nicht ändern. Über eine dritte Gruppe von Flüchtlingen wird gerade europaweit diskutiert. Die russischen Kriegsdienstverweigerer. Putins Teilmobilmachung lässt viele aus Russland fliehen. Die Rede ist von über 100.000 Russen, die ihr Land in alle Richtungen verlassen. Die Diskussion darüber, ob man ihnen Asyl gewähren sollte oder nicht, teilt nun Europa in zwei Lager. Und Polen gehört zu dem Lager, das keine russischen Kriegsdienstverweigerer aufnehmen will. Ich bin verbunden mit dem Warschauer ARD-Korrespondenten Martin Adam. Und meine erste Frage, Herr Adam, ist, wie viele russische Kriegsdienstverweigerer fliehen eigentlich nach Polen?
Bisher lässt sich das tatsächlich noch nicht so richtig gut in Zahlen ausdrücken. Also uns liegen hier keine konkreten Zahlen vor. Die werden auch vom polnischen Grenzschutz so konkret nicht ausgegeben. Es hält sich aber wohl in Grenzen. Also der Stand, den ich hier habe von letzter Woche, da hieß es aber eben ohne konkrete Zahlen zu nennen, bisher nichts Besonderes an der polnischen Grenze. Also es ist nicht so, dass es da jetzt schon den großen Run gäbe. Dazu muss man aber auch sagen, dass die Berichte über lange Autoschlangen, über Menschen, die jetzt ausreisen wollen aus Russland, die bekommen wir auch eher von der Grenze nach Georgien, nach Kasachstan zum Beispiel. Da warten die Menschen zum Teil über 24 Stunden. Hier in Polen ist da noch nicht so viel los. Die Grenzen sind aber auch ohnehin schon länger zu.
Herr Adam, warum wollen die Polen den Kriegsdienstverweigerern aus Russland kein Asyl gewähren? Eigentlich müsste die Regierung in Warschau doch glücklich sein über jeden, der flieht und damit nicht gegen die Ukraine kämpft.
Dieses Argument gibt es auch durchaus in Polen in der Debatte, aber es ist ein sehr leises. Also ich habe es in einem Medienkommentar gelesen, die übergroße Mehrheit der Kommentatoren, aber vor allem der Politiker und Politikerinnen hier sind sich aber sehr, sehr einig darin, dass sie sagen, nee, machen wir nicht. Die Grenze bleibt zu. Ganz grundsätzlich vor dem Hintergrund dieses Gedankens, die Leute fliehen erst jetzt, da der Krieg ihnen nahe kommt, da er für sie zu einer Bedrohung wird. Und vorher haben sie das nicht gemacht. Offenbar heißt das, dass sie mit dem Krieg und auch mit dem Putin-Regime einverstanden waren. Und das wollen wir jetzt nicht unterstützen. Die Leute werden hier nicht aufgenommen. Es gab das Argument oder die Aussage aus der Peace, der regierenden Partei hier, da hieß es ganz klar, wir haben vorher die Freunde aufgenommen, die Ukrainer, jetzt können wir doch nicht den Feinden noch die Türen öffnen, damit die dann quasi wieder zusammen hier sind. Und es gibt die große Sorge, dass Wladimir Putin die Situation auch nutzen könnte und könnte mit der Gruppe der jetzt Fliehenden aus Russland auch Spione schicken nach Polen. Und das möchte man nun gar nicht. Also da ist die Lage relativ eindeutig und die Haltung ziemlich hart. Immer mit der Betonung, es gäbe auch Ausnahmen, wenn Menschen jetzt so einen Antrag auf ein humanitäres Visum stellen, dann wird der natürlich geprüft. Aber wie das dann im Einzelnen vonstatten gehen soll, das bleibt ziemlich unklar.
Herr Adam, ich höre da ein ziemlich starkes, tiefes Misstrauen der polnischen Seite gegenüber denen, die vor der Mobilisierung fliehen. Auch vor dem, dass Putin, wie Sie sagten, das instrumentalisieren könnte, könnten Agenten Spione sein. Woher kommt dieses tiefe Misstrauen?
Also dieses Misstrauen in Polen gegenüber Russland ganz allgemein, das sitzt sehr tief und das gibt es schon sehr, sehr lange. Da müsste man jetzt weit in die Historie schauen, um das zu begründen. Ganz kurz gesagt hat Polen einfach, oder aus der polnischen Sicht hat man sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit Russland über Jahrhunderte hinweg. Also Russland funktioniert hier einfach als ganz klares, eindeutiges Feindbild. Das ist ganz anders als in Deutschland, wo das dann irgendwie gemischt ist und man auch sagt, wir müssen doch da jetzt aber irgendwie auf Partnerschaft setzen. Das ist hier in Polen überhaupt nicht so. Also die Argumentation, wir lassen die Russen jetzt nicht rein, das verfängt ganz einfach, weil von den Russen zu sprechen ohnehin quasi in dieses Feindbild reinspielt. Ich hatte es anfangs erwähnt, die Grenzen sind de facto ohnehin schon zu. Die sind 2020 mit der Pandemie schon geschlossen worden. Jetzt am 19. September ist Polen im Grunde schon zusammen mit den baltischen Staaten aus dem europäischen Reigen heraus schon nach vorne geprescht und hat gesagt, wenn wir als Europäische Union keinen Visa-Bann hinkriegen, dann machen wir das jetzt einfach selbst. Das hat die Grenze nochmal dichter gemacht. Also es ist wirklich als russischer Staatsbürger inzwischen sehr, sehr schwer nach Polen zu kommen. Selbst wenn man schon über ein gültiges Schengen-Visum verfügt übrigens, gilt das jetzt einfach nicht mehr. Also man muss schon sehr gute Gründe vorweisen können, um noch nach Polen einreisen zu dürfen. Und in diesem Misstrauen sieht man sich dann jetzt nochmal ganz aktuell natürlich bestätigt, A, durch den Krieg, B, durch die Lecks in den Nord Stream Pipelines, die hier in Polen ganz eindeutig als russischer Sabotageakt gewertet werden. Also es gibt aus polnischer Sicht eigentlich keinen Grund, nicht misstrauisch zu sein.
Es gab ein erstes Krisentreffen der 27 EU-Botschafter am Montag vor einer Woche. Und da hieß es, es gab natürlich, wie erwartet, keine Lösung, weil es eben diese zwei Lager gibt. Aber da hieß es auch, man bleibt dran und überprüft die geltenden Visa-Richtlinien, Zitat, unter Berücksichtigung der Sicherheitsbedenken von Mitgliedstaaten, womit wahrscheinlich auch Polen gemeint war. Wie hat man das in Warschau aufgenommen?
Der polnische Blick auf die Europäische Union in diesen Fragen ist, ich will nicht sagen belustigt, aber ist so abwartend mit so einem leichten Schulterzucken immer. Weil man sagt, wenn wir auf Brüssel warten, dann ist es eigentlich zu spät. Wir müssen hier vorangehen, wir müssen hier selbst und schnell Entscheidungen treffen. Ich hatte es gerade angesprochen mit dem Visa-Bann, da hat man es dann auch einfach gemacht in Absprache mit den baltischen Staaten, aber eben nicht gewartet auf die anderen europäischen Staaten. Das gleiche gilt für Waffenlieferungen zum Beispiel. Da verhandelt man dann jetzt mit Deutschland über den Ringtausch oder hat den eigentlich aus polnischer Sicht fast schon wieder aufgegeben, aber es werden erstmal Tatsachen geschaffen, weil in Polen das Gefühl ganz stark ist, das ist nicht nur der Krieg der Ukraine, das ist unser Krieg, der gerade in der Ukraine ausgefochten wird, aber es geht hier um unsere Sicherheit. Insofern ist man, glaube ich, in Warschau nicht mehr bereit, da auf Brüssel zu warten oder auf die restlichen europäischen Unionsstaaten, dass die sich einigen, sondern hofft dann eher andersrum, dass sie dem polnischen Beispiel folgen mögen. Und gleichzeitig nutzt Polen natürlich diese Chance jetzt auch, um das eigene Gewicht in der Europäischen Union zu vergrößern.
Naja, Polen hat ja anscheinend auch ein bisschen damit gewonnen, denn die anderen, das Westlager, scheint ja schon die Bedenken derjenigen der baltischen Staaten Polens, auch Finnlands, also scheint sozusagen die Meinung derer halt ernster zu nehmen als vielleicht noch vor dem 24. Februar.
Das ist auch mein Eindruck, dass generell die Bereitschaft in Berlin, in Paris zuzuhören und die Stimme aus Warschau auch ernster zu nehmen und höher zu gewichten, dass die natürlich viel größer ist jetzt als noch vor dem russischen Angriff auf die Ukraine. Gleichzeitig scharrt man hier in Polen so ein bisschen mit der Hufe. Also da ist eine große Ungeduld zu spüren, weil das, was jetzt in Deutschland als Zeitenwende diskutiert wird, was für deutsche Verhältnisse mit Sicherheit auch ein riesen Wandlungsprozess ist, da sagt man in Polen, das ist ja schön, dass ihr diese Diskussion jetzt führt, aber sie muss doch viel, viel schneller gehen, weil der Krieg findet jetzt statt und ihr seid zu langsam. Also einerseits ist das Gewicht da, es ist größer, das ist der Regierung in Warschau auch bewusst und sie versucht das auch zu nutzen. Andererseits ist jetzt nicht so eine große Freude darüber spürbar, dass man jetzt andere Karten hat auf der Hand, sondern eher so dieses starke Gefühl der Ungeduld und es geht uns alles viel zu langsam.
Soweit der ARD-Korrespondent in Warschau, Martin Adam, über die Haltung Polens gegenüber den russischen Kriegsdienstverweigerern und das tiefe Misstrauen generell Russland gegenüber, das historisch gewachsen ist. Das war die Weltzeit heute. Im Podcast der Weltzeit morgen geht es nach Tunesien, wo seit August eine neue Verfassung gilt. Die gibt dem Präsidenten mehr Rechte als bisher. Wie wirkt sich das auf das Leben der Menschen aus? Mehr dazu morgen. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.